Inforadio Podcast.
Angesichts der Risiken, die der Klimawandel mit sich bringt, müssten wir in heller Aufregung sein. Doch anders als Corona lässt uns das Thema seltsam kalt. Das schreiben die beiden Wissenschaftsautoren Nick Reimer und Thoralf Staudt in ihrem Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Darin geht es auch um öffentliche Kühlräume für Berlin und um eine Steppenlandschaft in Brandenburg. Auf Basis der neuesten Erkenntnisse aus der Forschung versuchen die Autoren zu beschreiben, wie genau der Klimawandel Deutschland bis zum Jahr 2050 verändern wird. Das Buch ist Anfang Mai erschienen und einer der Autoren ist jetzt bei uns zu Gast beim Wissenswertegespräch, der Umweltjournalist und Buchautor Thoralf Staudt. Hallo Herr Staudt.
Hallo, guten Tag.
Der Klimawandel ist nicht irgendwo weit weg, sondern längst da, schreiben Sie. Warum Ihr Buch, wenn es doch tausende Studien gibt, die genau das bereits belegen?
Na, man könnte sagen, genau weil es so viele Studien gibt. Denn diese Vielfalt der Studien ist für Journalisten und Journalistinnen schon schwierig zu überblicken, aber für die Öffentlichkeit noch viel stärker. Und das merken wir im Wissenschaftsjournalismus ja häufig. Diese Meldungen, eine neue Studie hat herausgefunden, ist so Standard im Wissenschaftsjournalismus, aber wirklich neue Erkenntnis bekommt man bei einem Gesamtüberblick, bei einer Synthese von Wissen. Das haben wir in dem Buch versucht. Zum anderen muss man auch sagen, Hochachtung für die Wissenschaft zum einen, aber zum anderen die Sprache, die sie findet, ist häufig doch nicht kompatibel mit der breiten Öffentlichkeit. Und wir haben auch gemerkt, es gibt irre viele Studien, die auf die Wirkungen des Klimawandels in Deutschland gucken, aber was die wirklich in der Praxis bedeuten, das buchstabieren die nicht aus. Die sagen dann irgendwie, es ist Mitte des Jahrhunderts mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass nur noch so und so viele Millimeter Regen im Jahresdurchschnitt fallen. Aber was das dann heißt, dafür muss man zur Vizechefin des Landesforstes Brandenburg zum Beispiel gehen und sie fragen, was heißt das denn? Oder was heißt es denn, wenn die Klimamodelle sagen, Mitte des Jahrhunderts, 6 von 10 Jahren werden wahrscheinlich so trockene Jahre wie 2018, 19. Dann braucht sie nur kurz zu überlegen und sagt dann, also dann haben wir keine Fichte mehr. Aber sozusagen diese Übertragungsleistung von den abstrakten, grundsätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu, was bedeutet das für den Alltag, für die verschiedenen Wirtschaftsbereiche oder für die verschiedenen Lebensbereiche, das hatte vor uns noch niemand gemacht und das machen wir jetzt mit dem Buch Deutschland 2050.
Sie haben die Klimamodelle angesprochen. Die Klimamodelle der Wissenschaft sind in den vergangenen Jahren ohne Zweifel deutlich besser geworden. Aber reicht das wirklich, um das Klima in 30 Jahren vorherzusagen, so wie Sie es tun? Woher nehmen Sie Ihre Daten?
Wir stützen uns tatsächlich auf die Klimamodelle der Wissenschaft. Ich habe bei den Recherchen selber eine ganze Menge gelernt. Ich habe als Journalist schon seit 15 Jahren über Klimaforschung und Klimawandel geschrieben. Für das Buch sind wir dann zum Beispiel nach Offenbach gefahren zum Deutschen Wetterdienst. Da steht im Erdgeschoss der DWD-Zentrale ein riesengroßer Rechner, eine Cray-Rechenmaschine mit ich weiß nicht wie vielen Gigaflops und so weiter, auf denen die Wettervorhersagen auch gerechnet werden. Und die Wettervorhersagen, an denen hat man es ja gesehen, die sind in den letzten 30 Jahren irre viel besser geworden. Vorhersagen für eine Woche im Voraus sind heute so gut, wie sie vor 30 Jahren einen Tag im Voraus waren. Aus diesen Erfahrungen der so viel verbesserten Wettermodelle, davon profitieren auch die Klimamodelle. Das sind die gleichen Grundmechanismen. Und wir haben dort mit den Klimamodellexpertinnen vom DWD zusammengesessen und haben mit denen geguckt, was sind denn die Ergebnisse, was sind eure Ergebnisse? Die sind fürs Jahr 2050 schon verblüffend klar, weil die Treibhausgase in der Atmosphäre sehr, sehr langlebig sind. Den Großteil der Treibhausgase, die 2050 unser Klima bestimmen werden, haben wir längst ausgestoßen. Und deshalb können die Expertinnen beim Deutschen Wetterdienst, aber auch in den anderen Klimaforschungsinstituten schon ziemlich genau sagen, bis zum Jahr 2050 werden wir in Deutschland ungefähr 2 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau haben. Sie können auch schon sagen, wie sich Regenmengen im Jahresverlauf verschieben. Alles können Sie noch nicht sagen, aber vieles können Sie sagen. Und das Verblüffende fand ich, diese Klimamodelle, die werden überprüft. Also sagen, die rechnen mit den Klimamodellen auch rückwärts. Für die Vergangenheit weiß man ja, was war an Treibhausgasen in der Atmosphäre und man hat die Wetterdaten sozusagen, was war die Realität dann im Wetter. Und die gleichen ihre Klimamodelle, an der Vergangenheit ab. Und erst wenn die Klimamodelle die Vergangenheit, wissenschaftlich gesagt, reproduzieren können, also wenn sie mit den Eingangsdaten, physikalischen Eingangsdaten, das bringen, was auch in der Realität gemessen wurde, dann sagen die Klimaforscherinnen und Klimaforscher, ja, das ist ein verlässliches Modell. Dann wird nach vorne gerechnet. Und das ist tatsächlich schon eine ziemlich klare und verlässliche Art des Wissens und eine Art des Erkenntnis.
Sie haben hunderte Studien ausgewertet, viele Interviews auch mit Wissenschaftlern und Forschern geführt. Warum haben Sie sich letztendlich für den Zeitpunkt 2050 entschieden?
Das hatte zwei Gründe. Also zum einen den eben schon erwähnten, dass das Klima des Jahres 2050 schon relativ feststeht. Wir wollen in dem Buch so wenig wie möglich spekulieren. Das ist eine Kritik, die häufig ja gemacht wird, gerade in Sachen Klima. Man weiß doch gar nicht und man wird ist doch gar nicht sicher. Wir wollten deshalb nicht bis ins Jahr 2080 oder 2100 gucken, weil da kann sich tatsächlich noch eine Menge verändern. Da ist ja die größte Unwägbarkeit, wie viele Emissionen stößt die Menschheit noch aus. Und wenn sie nicht schnell runterkommt mit den Emissionen, dann werden wir Ende des Jahrhunderts riesengroße Probleme haben weltweit und in Deutschland, wenn die Emissionen runtergehen. Sozusagen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts gabeln sich die Szenarien auf. Da ist die Unsicherheit, wie es wirklich wird, tatsächlich abhängig von unserem bisherigen Verhalten noch sehr stark. Das Buch hätte man mit weniger Gewissheit, mit weniger Sicherheit schreiben können. Für das Jahr 2050 ist die Physik der Atmosphäre schon ziemlich klar. Deshalb, man konnte ein sichereres Buch für 2050 schreiben. Der andere Grund ist, 2050, das ist salopp gesagt übermorgen. Ja, das klingt zwar in unseren Ohren oft so wie Science Fiction, wie eine Zahl irgendwie aus einem Science Fiction Roman, aber wenn man mal sich das genau anguckt, das Jahr 1990 ist schon weiter weg, 31 Jahre weg, als 2050 vor uns liegt. Bis 2050, da sind wir schneller als die Zeit, die wir seit 1990 schon verbracht haben. Und das ist ein Jahr, wo Sie und ich und viele Hörerinnen und Hörer sicherlich noch dran erinnern können. Und im Jahr 2050, das werden wir auch noch erleben. Die Kinder von heute werden dann selber Kinder haben. Also 2050, fanden wir, ist ein Zeitraum, den wir noch erleben werden, der uns noch angeht. Und anders als beim Klima, wo man immer denkt, ach, das ist was im nächsten Jahrhundert oder ganz weit weg. Nein, wir wollten ein Buch schreiben, was das Klima ganz nah an die Leute holt, sowohl zeitlich 2050 und auch räumlich, deswegen heißt es Deutschland 2050. Und wir haben im Buch eben auch auf die Regionen geguckt und haben am Ende ein Ortsregister, sodass man irgendwie gucken kann, ach, was ist denn hier in Berlin oder ach, wie sieht's denn in Sachsen-Anhalt aus oder in Baden-Württemberg oder in Brandenburg.
Da kommen wir später noch drauf. Eine der zentralen Thesen Ihres Buches ist ja, dass der Klimawandel halt nicht nur irgendwas mit Eisbären, mit Südseeinseln und übermorgen zu tun hat, Sie haben es gesagt, sondern dass der Klimawandel unser Leben hier vor unserer eigenen Haustür massiv verändern wird. Bevor wir gleich noch näher auf Berlin und Brandenburg gucken, was lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht für Deutschland insgesamt vorhersagen?
Wir werden mit hoher Gewissheit ungefähr 2 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau haben. 2 Grad, das mag wenig klingen und in so einem Frühjahr wie in diesem, da wünscht man sich natürlich auch ein bisschen milderes Frühjahr oder ein bisschen schon im April draußen sitzen. Das wäre nett, klar, das wäre schon nett gewesen, aber Erwärmung heißt ja nicht nur milderes Frühjahr, sondern heißt vor allem, und das ist die größte Gefahr für Deutschland, heißt Hitze. Hitze im Sommer, Hitzewellen, wie wir sie im Jahr 2003, 2018, 2019 hatten, mit auch regelmäßigen Temperaturen über 40 Grad, das wird Mitte des Jahrhunderts in Deutschland normal sein. Das wird der Durchschnitt sein. Ich erinnere mich noch, ich bin jetzt Ende 40, als ich ein Kind war, wenn man dann mal im Sommer über 30 Grad hatte, boah, da ist man baden gegangen, da gab es vielleicht hitzefrei in der Schule. Wir laufen auf Sommertemperaturen von über 40 Grad zu und das mit einer Infrastruktur, die da überhaupt nicht drauf eingerichtet ist. Unsere Häuser, unsere Straßen, der Asphalt wird bei den künftigen Sommertemperaturen weich. Die üblichen Dachgeschosswohnungen, ja, heute, wenn man sich eine Wohnung kauft, hey, ich habe ein Dachgeschoss, das ist cool, das ist klasse, auf dem Penthouse guckt man über Berlin. Ich habe bei den Recherchen Mitarbeiter beim DWD getroffen. Er sagte, er hat gerade eine Eigentumswohnung für seine Tochter gekauft. Er hat keine Dachgeschosswohnung gekauft, weil er sagt, es ist so sicher, im Jahr 2050, wenn der Kredit gerade abgezahlt ist, ja, dann wird es in den Dachgeschossen in den heißen Sommern in Deutschland so heiß, dass man es da kaum noch aushalten kann. Und der Wert von Dachgeschosswohnungen, erwartet er mit guter Begründung, der wird Mitte des Jahrhunderts deutlich gesunken sein. Oder man haut überall Klimaanlagen drauf, den Strom muss man sich leisten können. Und das Problem an Klimaanlagen ist ja, sie belasten das Stromnetz und sie blasen die Wärme, die sie aus der Wohnung rausziehen, nach draußen. Sozusagen hat man einen kühlen Raum in einer warmen Stadt. Und das ist tatsächlich, da kommen wir gleich noch zu, Hitze in der Großstadt ist ein riesiges Gesundheitsproblem. Wir bekommen deutschlandweit auch trockenere Sommer, sagen die Klimamodelle. Es wird eine Verschiebung geben, so einen sanften Landregen, einen gleichmäßigen Regen, auf den die Landwirtschaft angewiesen ist. Der wird seltener. Wir werden längere Trockenphasen kriegen und dann auch richtig krasse Wolkenbrüche zwischendurch, die für die Landwirtschaft dann eben auch schwierig sind, weil es die Ernte wegschwemmt zu lokalen Sturzfluten führt. Man kann sagen, wir kommen in ein heißeres Land, wir kommen in ein trockeneres Land und wir kommen in ein unsichereres Land, weil wir uns auf Naturkatastrophen, auf Extremwetterereignisse vorbereiten müssen, die wir bisher in Deutschland nicht kannten.
Was bedeutet das konkret für ein Flächenland wie Brandenburg mit viel Landwirtschaft?
Tja, eine Vorausschau darauf hatten wir in den Jahren 2018, 2019 und auch 2020, muss man ja sagen. 2020 war auch in weiten Teilen des Landes ein trockenes Jahr. 2021 ist auch nicht sehr feucht losgegangen, auch wenn sich's anders anfühlt. Aber in weiten Teilen, gerade Brandenburgs, gibt es auch immer in dem tieferen Boden einen Wassermangel. Wir gehen in Teilen Deutschlands in das vierte Trockenjahr in Folge. Und das heißt zum Beispiel für Brandenburg, dass es auf den Äckern ja schwer wird, ohne Bewässerung gute Ernten einzufahren. Wir haben für das Buch einen Professor der Fachhochschule Eberswalde besucht, der forscht auf Forschungsfeldern in Brandenburg. Was wächst denn da? Und der sagt zum Beispiel Winterweizen, das ist eine Sorte, die braucht einen feuchten Herbst, weil schon vor dem Winter die Saat aufgehen muss. Die Herbstfeuchte, die geht zurück, das merken wir schon, die wird bis zum Jahr 2050 noch viel weiter zurückgehen. Auf den leichten Böden in Brandenburg, sagt er, ist Weizen ein ganz klarer Gewinner und man kann schon ziemlich sicher sein, Winterweizen in Brandenburg wird langfristig keine gute Ackerkultur mehr für die Bauern sein. Er experimentiert jetzt mit Hirse, mit Soja, mit Kichererbsen. Also die Landwirtschaft muss sich umstellen, die Wälder. Es gibt Studien, die sagen, tatsächlich in Brandenburg gibt es einen Trend zur Steppe. Das klingt grausam, aber tatsächlich bei den Regenmengen, die wir bis Mitte des Jahrhunderts haben werden, muss man sich darauf einrichten, dass alte Bäume werden damit nicht mehr klarkommen. Die werden absterben. Im Harz zum Beispiel haben wir schon großflächiges Waldsterben. Also wir werden eine andere Art von Wäldern auch in Brandenburg sehr wahrscheinlich haben, weil der Regenmangel, der Wassermangel, der führt eben zu absterbenden Wäldern, führt dazu, dass der Borkenkäfer viel stärker durchgehen kann. Wir werden mehr Waldbrände haben. Wir haben für das Buch mit dem Vizechef der Brandenburger Feuerwehren, dem Landesfeuerwehrverband, gesprochen. Der sagt, wir merken schon heute viel mehr klimabedingte Einsätze, eben Waldbrände, mit einer Feuerwehr, die auf diese Waldbrände noch nicht so richtig eingerichtet, vorbereitet ist. Es werden zwar neue Löschfahrzeuge gekauft, die auch geländegängig sind, aber viele Löschfahrzeuge sind zu schwer, um in den Wald zu kommen. Die können nicht genug Wasser mitnehmen. Wenn Sie sich die Uniformen der Feuerwehrleute angucken, ja, diese schweren Schutzuniformen, die sind super, um aus einem Haus jemanden zu retten, schnell rein jemanden holen, rausretten. Wenn man mit so einem Schutzanzug bei 38 Grad in einem brennenden Wald steht, da kollabiert auch ein fitter, gesunder Feuerwehrmann. Also die Feuerwehren müssen sich auch auf den Klimawandel vorbereiten. Die Feuerwehren haben das auf dem Schirm. Da gibt es auch Förderprogramme, aber dass man da schnell genug auf diese neuen Klimaverhältnisse sich einrichtet, da ist noch eine ganze Menge zu tun in ganz vielen Bereichen.
Sie arbeiten ja die konkreten Folgen des Klimawandels, das merkt man jetzt auch in Ihrem Buch, sehr systematisch ab. Also Folgen für die Natur, für Wasser, für Wald, für Verkehr, für Tourismus, für Küste und auch Städte, um nur einige Kapitel zu nennen. Berlin habe dann ein Klima wie heute das südfranzösische Toulouse, sagen Sie. Was bedeutet das konkret?
Naja, dieses mit dem Toulouse, das sagen nicht wir, das sagt die Forschung, das sagen die Klimamodelle des DWD oder auch des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die haben für Berlin, für den Senat schon vor ein paar Jahren eine sehr gründliche Klimastudie gemacht und die kommt dann eben zu dem Ergebnis, das Klima hier wird wärmer, wird vor allem im Sommer heißer, wie es jetzt schon in zum Beispiel Südfrankreich ist. Das Problem, ich habe es schon erwähnt, die Infrastruktur ist dafür nicht ausgelegt. Man kann sagen, ach, Herr Staudt, machen Sie jetzt keine Panik bei den Temperaturen in Süditalien, in Spanien, in Griechenland, in Frankreich leben die Leute ja auch und sie leben nicht mal schlecht. Aber unsere Häuser, unsere Gebäude sind darauf nicht ausgelegt. Die Autobahnen, wir hatten im Jahr 2018, 19 die sogenannten Blow-ups, wo einige Oberflächen der Autobahn von der Hitze aufgeplatzt sind. Wir haben die überheizten Innenstädte. Man kann tatsächlich in Berlin sich sehr genau angucken und dazu gibt es auch schon Studien, wie ist denn das Risiko, bei einer Hitzewelle ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben. Und da sieht man tatsächlich, das Sterberisiko ist in den eng bebauten Innenstadtbezirken in Berlin bei Hitzewellen viel höher als am Stadtrand oder gar in Brandenburg, wo es dann zwischendurch doch noch mehr Bäume gibt, die eine Landschaft kühlen. Also für Berlin tatsächlich ist die Hitze ein Riesenproblem, was kaum jemand weiß. Schon heute haben wir bundesweit bei Hitzewellen tausende Todesopfer, in Berlin hunderte Todesopfer und es gibt mehr Todesopfer durch Hitzewellen bereits heute als durch Verkehrsunfälle. Darauf muss sich eine Stadt vorbereiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Jahr 2050 öffentliche Kühlräume gibt in Chicago, in den USA, in Phoenix, Arizona, werden die Stadtbibliotheken geöffnet, weil dort die Klimaanlagen laufen. Und wenn man in einer kleinen Bude sitzt, in einem eng bebauten Hinterhof, überheizt, sich eine Klimaanlage nicht leisten kann, dann kann man in diesen öffentlichen Einrichtungen sich stundenweise herunterkühlen. Man kann sich so vorstellen wie umgedrehte Wärmestuben für Obdachlose, die es jetzt im Winter braucht. Sowas werden wir im Sommer brauchen. Den Regen nochmal. Eine ganz andere Dimension. Starkregen ist für die Landwirtschaft schon ein erwähntes Problem. Aber in Berlin, in einer eng bebauten Stadt mit versiegelten Böden, wenn da ein Starkregen runterkommt, der kann nicht in die Kanalisation abfließen. Im Sommer 2019, glaube ich, war das, hatten wir im Juni so einen krassen Starkregen. Da standen die Straßen unter Wasser. Wir sind für das Buch zum Berliner Wasserwerken gegangen, haben mit der Strategiechefin Abwasser gesprochen und die sagt dann, wir werden Regenmengen bekommen, auf die die Kanalisation nicht ausgelegt ist, aber, und das fand ich das Spannendste, auf die man die Kanalisation auch gar nicht auslegen kann. Weil eine Kanalisation braucht eine Mindestdurchflussmenge an Wasser, sonst stinkt es aus den Abwasserkanälen. In trockenen Sommern haben wir das öfter immer schon mal gemerkt. Wenn man jetzt die Kanäle so groß anlegen würde, dass sie auch noch die Starkregen der Zukunft mitnehmen, dann sind den größten Teil des Jahres sind die viel zu leer, dann stinkt es aus den Kanälen. Also man kann die Kanäle nicht so groß machen, ganz abgesehen davon, dass es auch viel zu teuer wäre, der Verkehr würde zusammenbrechen, wenn man jetzt die tausende Kilometer Kanalisation in Berlin aufreißen würde. Die Wasserwerke sagen ganz klar, wir laufen da auf ein Problem zu. Wir werden uns auf mehr Starkregen und auf weniger, wie es in der Fachsprache heißt, Entwässerungsqualität einrichten. Also wir werden öfter nasse Füße haben, nasse Keller, unter Wasser gesetzte U-Bahn-Stationen. Man sollte seine Notstromaggregate nicht mehr in die Keller stellen, in die Tiefgaragen stellen. Also die ganze Infrastruktur muss auf die Gefahren, auf die Hitze, auf die Starkregen der Zukunft umgebaut werden, gerade und vor allem auch in Großstädten.
Als Sie anfingen, die ganzen Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels zu sichten, wussten Sie ja ungefähr, was Sie erwarten würde. Was hat Sie trotzdem im Laufe der Recherche für Ihr Buch überrascht, vielleicht auch schockiert, gewundert?
Also ehrlich gesagt, so wusste ich es nicht. Ich war oft überrascht. Wir haben ein Kapitel zum Beispiel auch für die, ein Wirtschaftskapitel im Buch, weil wir natürlich auch gucken, was heißt es nicht nur für Natur, für die Gesundheit, sondern was heißt es für die Wirtschaft. Man hört ja immer so, ach, Klimaschutz bedroht die Wirtschaft und Lobbyisten der Industrie stöhnen oft über Belastungen. Ich habe gelernt bei den Recherchen, ungebremster Klimawandel ist die wirkliche Gefahr für die Wirtschaft. Wenn man international anguckt, der Nachschub an Rohstoffen ist zu einem Gutteil, kommt aus Ländern, aus Staaten, aus Gegenden, wo wir künftig viel mehr Extremwetter haben, wo wir Monsunen haben, wo wir Wirbelstürme haben. Also der Nachschub an Rohstoffen für die Wirtschaft in Deutschland wird ein Problem. Lieferketten werden viel häufiger unterbrochen werden. Das ganze Produzieren wird teurer. Die Arbeitsproduktivität auch in Deutschland wird sinken, weil in den Hitzesommern der Zukunft, Sie kennen das alle selber, wenn man schwitzend im Büro sitzt oder noch viel mehr auf der Straße, draußen auf der Baustelle arbeitet. Wir haben mit einem Dachdecker geredet, der sagt, früher gab es das Winterausfallgeld. Da hatten wir im Winter wetterungsbedingte Ausfälle, weil es Frost gab. Heute gibt es im Sommer die Probleme, dass sie wirklich nur stundenweise im Sommer auf dem Dach auf der Baustelle arbeiten können, weil es viel zu heiß ist. Und die größte Überraschung beim Wirtschaftskapitel für mich war, mit einem Wirtschaftsberater, mit einem Consultant habe ich gesprochen, und der sagte, das meist unterschätzte Problem für die Wirtschaft in Deutschland ist keines der bisher genannten, sondern sind die üblichen Werkhallen. Wir kennen das ja alle in den Gewerbegebieten am Stadtrand. Da steht ein so ein Blechwürfel neben dem anderen. Das sind ja einfache, wirklich Leichtbauhallen. Da stehen die Maschinen drin. Die sind auch nicht gedämmt. Im Winter sozusagen werden die von der Abwärme der Maschinen gewärmt. Im Sommer, wenn es mal wärmer wird, lässt man die Tore offen stehen und den Wind durchstreichen. Das haben wir 10.000, 100.000-fach der Mittelstand verlässlich auf diese Art von Werkhallen. In den Sommern der Zukunft wird man über Wochen in diesen Hallen nicht arbeiten können, weil die sich dermaßen aufheizen. Und das runter zu klimatisieren, sagt dieser Consultant, das wird so irre teuer. Er sagt, das ist das meist unterschätzte Risiko des Klimawandels für die deutsche Wirtschaft. Das zum Beispiel hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich habe Sie anfangs zitiert mit den Worten, angesichts der Risiken des Klimawandels müssten wir in heller Aufregung sein. Das ist aber nicht so. Prominente Psychologen haben das untersucht und sagen, das menschliche Gehirn scheitert quasi am Klimawandel. Was heißt das genau?
Naja, wir sind, der Mensch hat ja eine lange evolutionäre Geschichte und sozusagen unsere Generationen, die Zeit, die wir jetzt in der menschlichen Zivilisation seit vielleicht entwickeln 10.000 Jahren, seit 2.000 Jahren in der Neuzeit und jetzt seit 100 Jahren in der Industrialisierung, 150 Jahren verbringen, das ist evolutionär gesehen eine irre kurze Zeitspanne. Trainiert ist unser Sinnesapparat nach wie vor auf den Säbelzahntiger. Ja? Wenn ein Säbelzahntiger aus dem Busch springt, dann rennen wir weg oder wir greifen zum Speer oder sozusagen wir reagieren sofort auf die Bedrohung, die unmittelbar und die klar sichtbar ist und wo man einen klaren bösen Urheber hat. Der Klimawandel ist das genaue Gegenteil. Der Klimawandel, der geht langsam vor sich, schleichend, den Temperaturanstieg von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, den spürt man im Alltag kaum. Der Mensch hat ja für die Jahresdurchschnittstemperatur keine Sinnesorgane. Und sozusagen der Klimawandel hat auch kein Gesicht, ja, der hat keine Säbel im Maul und der hat auch keinen Rauschebart wie ein islamistischer Terrorist. Amerikanischer Wissenschaftler hat mal geschrieben, wenn der Klimawandel von Saddam Hussein oder von Osama bin Laden verursacht würde, ja, wenn alle Klimagase von einem Bösewicht der Welt kämen, dann hätten wir schon längst unsere Armeen losgeschickt und dieses Problem mit militärischen Mitteln angegangen. Die Realität ist ja aber, wir alle, sozusagen der Alltag, die Zivilisation, die Industrie, Millionen von Quellen sind verantwortlich für den Treibhausgasausstoß. Er hat kein Gesicht. Dagegen anzugehen, fehlt uns zum einen sozusagen das menschliche Gefühl, dass man was machen muss, aber auch die Möglichkeit, was dagegen zu tun, ist so doch viel, viel schwerer, als jetzt eine Armee loszuschicken. Deshalb, so brachte es dieser Wissenschaftler auf den Punkt, ist der Klimawandel für die Menschheit ein wicked problem, also ein wirklich verwickeltes Problem, wo man nur ganz schwer darauf reagieren kann. Und wir merken es ja in der Klimapolitik weltweit, aber auch im Inland, heute Entscheidungen zu treffen, die Veränderungen erfordern, die man erst in 2, 3 Jahrzehnten braucht. Das ist für einen politischen Betrieb, der in 4 Jahresrhythmen denkt, in Wahlperioden denkt, natürlich unheimlich schwer, und der ist auch für Menschen schwer von der menschlichen Psychologie.
Letzte Frage mit Bitte um sehr kurze Antwort. Bei allem, was Sie beschreiben, ist der Weg fest vorgezeichnet oder haben wir noch Variablen, die wir beeinflussen können?
Ja, natürlich, wir können noch was tun. Das Klima im Jahr 2050 steht ziemlich fest. Aber was danach kommt, haben wir noch in der Hand. Wenn wir die Emissionen schnell runterkriegen, dann wird sich das Klima der Zukunft ungefähr auf dem Niveau einpegeln, das wir im Jahr 2050 im Buch beschreiben. Wenn nicht, wird es danach immer und immer heißer. Und man kann sagen, Klimaschutz jetzt ganz dringend sichert Stabilität, sichert sozusagen auch gewohnte Heimat. Man könnte sagen, Klimaschutz ist Heimatschutz. Wenn man Deutschland noch wiedererkennen will, dann muss man jetzt Klimaschutz machen. Wenn wir das nicht machen, dann wird Deutschland ein Land, was wir nicht wiedererkennen werden, was so heiß wird, dass man mit dem Klimawandel wirklich tatsächlich kaum noch zu Rande kommen wird.
Herr Staudt, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das waren die Wissenswerte mit Axel Dorloff. Zu Gast der Umweltjournalist und Buchautor Thoralf Staudt. Nachhörbar ist unser Gespräch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, ist im Kiwi Verlag erschienen.
Inforadio Podcast.